Radar und Echolot, drunter und drüber, literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, Vanitas. Vollmond, auch noch. Im tiefen Schwarz der Nacht hängend, silberstrahlend, dieser Reflektor kalten Lichts hinter den bewegungslos herabhängenden Zweigen der Trauerweide. Jenseits der Straße, raureif auf dem Rasenstück vor Schmidts Haus. Ab und an ein Auto und Stille. Als wäre die Kälte sichtbar, eine Kälte, die nicht klirrt, die einen ergreift, wie ein Gefühl, ein Erstarrtsein, wie von Kälte gänzlich durchdrungen, die einen nicht mehr zittern lässt, als wäre man darüber schon hinaus. Nur noch Gedanken, verlangsamt wie die Schwingung der Atome, die sich dem Punkt der Bewegungslosigkeit nähern, der Ohnmacht vielleicht oder dem, was dann kommt. Wer weiß? Niemand weiß. Mutter, wie sie da lag, als wäre sie bereits aufgebahrt, nur noch ein Dämmern, wie schon längst weggetreten, und dann mit einer eruptiven Plötzlichkeit: Beende es! Ein einziger Schrei, eine Idee von einem Schrei, heiser, mit altersgebrochener, kippender Stimme. Ein Auftrag aus aufgerissenen Augen, angstgeweitet, auflodernd. Als wäre da ein Moment kurzer Klarheit gewesen, bevor der Blick schon wieder abdriftete, irrlichtete, sich in sich zurückzog, verdunkelte, eingeschlossen wurde ins abgekapselte Ich. Eine Allegorie der Agonie. Nichts bleibt. Wahn und Vanitas, alte Verwandte. Welch ein Unterschied zur Minute zuvor, als sie noch mit Dr. Tiedemann Konversation gemacht hatte. Konversation machen. Eine ihrer Formulierungen, die bleiben würde. Man machte Konversation, weil es sich gehörte. So war sie, diszipliniert bis zuletzt. Man lässt sich nicht gehen. Diese ihrer Forderung schien sie gewillt durchzuhalten, und dann das, als er wieder in ihr Schlafzimmer kam. Noch eine halbe Stunde höchstens, dann müsse das Mittel endgültig wirken, hatte Dr. Tiedemann prophezeit. Nur ihr Körper arbeitete noch dagegen an, sehe noch keinen Grund aufzugeben, wie er es formuliert hatte. Vollkommen windstill. Der rot glimmende Feuerschein des Kaminofens im Fensterausschnitt, die Rauchsäule, ein silbernes Kondensfähnchen im nachtschwarzen Schattenreich, ein Windhauch aufsteigender heißer Luft. Noch vor 3 Monaten hatten sie ihren 92. Geburtstag gefeiert. Kein Dinner for One, aber diesmal eben ohne Tante Lisa, deren Lebenslust und lebensbejahende Zukunftsgläubigkeit sich so sehr von der das Leben eher ertragenden Stoikerin, die ihre Schwester nun einmal war, abgesetzt hatte. Lisa war nur 88 geworden. Nur? Mutter war in einer für sie seltsam aufgeräumten und auskunftsfreudigen Stimmung gewesen, vielleicht weil Lisa und damit die Inhaberin dieser Rolle gefehlt hatte. Seltsam für sie in jedem Fall, sie, die sich Rückblicke eigentlich nie gestattet hatte, genauso wie sie den Blick in die Zukunft stets abgetan hatte als etwas, das so oder so kommen würde. Ihre Lebensphilosophie der Planverneinung. Es war keine große Party gewesen, wie es noch der 90. Geburtstag war, aber die Familie hatte sich eingefunden gehabt, was ja hauptsächlich geheißen hatte, dass neben ihm seinen Bruder Klaus und dessen 3 Kinder und ihre derzeitigen Liebschaften gekommen waren, sowie Klaus augenblickliche, ja, Frau oder Freundin, wie sagte man da? Klaus selbst hatte seine stets schönen Frauen immer nur mit dem Vornamen vorgestellt, aber Frau sollte man doch wohl sagen. Klaus, 5,5 Jahre jünger als er, war mit seinen 57 zwar immer noch der Kleine, aber doch für den Begriff Freundin wohl zu alt, oder war das heutzutage einfach egal? Klaus der Künstler, bildender Künstler, wie er sich neuerdings vorzustellen pflegte, wo er früher einfach ein Maler hingerotzt hatte. Klaus, der den genetischen Familiencode fortgeschrieben hatte, der Frauenschwarm mit seinen 3 Kindern von 3 Frauen, ganz wunderbaren Kindern, merkwürdigerweise, aber was heißt das schon, merkwürdig, bemerkenswert, ja. Karin, Christina vor allem, mit ihrer immer irgendwie strahlenden Unbekümmertheit und natürlich auch Sebastian. Sie jedenfalls schienen mit irgendwelchen Resilienzfaktoren gegen das umtriebige Chaos ihres Vaters ausgestattet, managten ihr Leben planvoll und zielstrebig, hatten es geschafft, ihr Leben in, Vater hatte gesagt, geordneten Bahnen zu leben. Und darauf war Klaus sichtbar stolz, was ihn aber nie abgehalten hatte, sich abfällig gegen die seiner Meinung nach ihm innewohnende Beamtenseele zu mokieren. Mit seinem Bruder hatte ihn von Kindheit an ein kompliziertes Band des Nichtverstehens verbunden, vielleicht dem Altersunterschied geschuldet, wohl aber mehr ihrer so gegensätzlichen Temperamente, die letztlich die Verhältnisse zwischen Vater und Mutter spiegelten. Mutter hatte in das traditionsreiche Fischrestaurant im Hafen geladen, das Schifferzimmer im 1. Stock gemietet, dessen altersschiefer Boden und die maritimen Bilder und Gerätschaften, vom ausgestopft von der Decke hängenden Knurrhahn bis zu den Positionslaternen, Steuerredenden und dem messinggoldglänzenden Maschinentelegrafen, der Halt signalisierte, ein längst vergangenes Jahrhundert ausstellten. Mit Karin hatte er ein längeres Gespräch führen können, noch vor dem Essen, als man mit einem Glas Sekt in der Hand herumgestanden, sich die maritimen Zeugnisse angesehen und versucht hatte, aneinander anzuknüpfen, weil alle auf Mutters Beschluss, die halbe Stunde warten wir, das wäre doch schade, wie sie gesagt hatte, auf Christinas Eintreffen gewartet hatten, die ihren Freund John, den sie in ihrem Studienjahr in Philadelphia kennengelernt hatte, noch vom Hamburger Flughafen hatte abholen müssen, schon auf dem Weg, aber eben noch nicht angekommen war. Sich mit Karin zu unterhalten, war immer ganz leicht, neigte sie doch schon als Kind zu chronologischen Darlegungen und weitschweifigen Welterklärungen, als wäre das ihre Methode, dem väterlichen Chaos zu entgehen. Und so hatte er dagestanden und ab und zu genickt und an seinem Sekt genippt. Karin hatte vor 2,5 Jahren ihr Examen als Grundschullehrerin bestanden, immerhin, wie sie betonte, mit einer sehr guten Note, die sie gleich wieder kindlich kichernd verniedlichte, was aber bis jetzt zu nichts weiter geführt hatte, als dass sie seitdem aufgrund von nicht im Haushalt des Bildungsressorts ausgewiesenen Planstellen Zeit- und Schwangerschaftsverträge angeboten bekam, die vor den Sommerferien endeten, also nicht bezahlt wurden, und so dem zuständigen Bildungsministerium Kosten ersparten, die dann aus dem Staatssäckel der Alimentierung von Arbeitssuchenden genommen wurden, aber eben unter dem Strich eine Einsparung darstellten, etwas, das ihrer eigenen Familienplanung, die vom gleichen Staat als förderungswert propagiert wurde, aber abträglich war. Und wenn man dann, sie schüttelte hierbei energisch den Kopf, was die Kellnerin veranlasste, mit dem Tablett mit den Sektgläsern an ihnen vorbeizugehen, auch noch die, gerade unter dem Eindruck der PISA-Studie und anderer internationaler Vergleiche versprochenen Bildungsanstrengungen, ja, die, und hier hatte sie geseufzt, von den Politikern beschworene Notwendigkeiten, bisher nicht genutzte Bildungsreserven aufzuschließen. Bildungsreserve, ein Begriff, wie sie betont hatte, der ihr leid schon wegen seines militärisch-strategischen Beiklangs bitter erschien, und einbezogen zu diesem allen der steigende Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Nun, sie konnte da noch eine Reihe von weiteren Aspekten auflisten. Und wenn man die alle bedachte, dann... Aber da war ihre Schwester mit ihrem amerikanischen Freund endlich angekommen, den sie alle begrüßt hatten, und sie hatten sich gesetzt, damit die Küche endlich mit dem Servieren der Vorspeise hatte beginnen können. Überhaupt war es ihm wieder aufgefallen, welch Unterschied zu früher, meine Vokabel, die er bei älteren Leuten immer still belächelt hatte, nun sich aber selbst des Öfteren dabei ertappte, wie er diese gebrauchte. Heute studierten die Kinder in den USA oder, wie Sebastian, ein, zwei Semester in Frankreich. Eine fließend beherrschte Zweitsprache war üblich und die Studiengänge hießen Kommunikations- und Vermittlungswissenschaft oder so ähnlich, wenn er es dann richtig verstanden hatte, und schienen wenig spezialisiert für ein Tätigkeitsfeld, das sich ihm aus den Beschreibungen von Christina oder Sebastian oder dem, was er daraus hatte entnehmen können, nicht erschlossen hatte. Sie hatten dann an der länglichen Tafel Platz genommen, Klaus und er an Mutters Seite, linker und rechter Hand. Und da hatte sie plötzlich erzählt, und so, dass er und Klaus einen Blick getauscht hatten, wie sie ihn seit Jahrzehnten nicht getauscht hatten, hatte erzählt auf die übersetzte Frage eben dieses John, dass sie das erste Mal 1938 in dieses Lokal ausgeführt worden sei, von einem Marinesoldaten. Ja, sie hatte geradezu damit kokettiert, Offiziersanwärter sei er gewesen. Wobei, an diesen Raum hier könne sie sich nicht erinnern, aber unten an die Gaststube, an die ja, und das sei etwas gewesen damals. Als Köchin habe sie ja gar nicht zu den gelegentlichen Tanzveranstaltungen der Marineoffiziere gedurft. Ohne Abitur habe man da nicht dazugehört. Aber ihre Freundin Hiltrud habe gesagt, sie würden einfach sagen, sie sei ein Au-pair. Das wäre ja was, und so sei es dann gegangen damals. Darauf hatte sie gelacht. Mutter hatte gelacht. Dann ihr Glas gehoben und diesem John zugeprostet. 1938, da war sie 19 Jahre alt gewesen. Ob sie in diesen Seemann verliebt gewesen sei, hatte dieser John wissen wollen. Die Frage ganz unschuldig, interessiert gestellt, und Christina war es auch gelungen, das mit einem solchen Tonfall für Mutter zu übersetzen. Naja, hatte Mutter darauf geantwortet, das sei damals ja ein bisschen anders gewesen als heute, und sie hatte wieder gelacht und ihr Glas gehoben. Was niemand gewusst hatte, war, dass dieses die letzte Familienfeier mit Mutter gewesen war. Denn kurze Zeit danach war es plötzlich rapide bergab gegangen und die Diagnose niederschmetternd, auch in diesem Alter. Gedanken von gestern her gedacht, als das Denken noch einer linearen Logik folgte, chronologisch vor- und zurückgespult werden konnte, die natürlichen Lücken der Erinnerung füllte mit Ausgedachtem oder sie einfach überbrückte mit Floskeln oder Abschweifungen, die in sich stimmig waren oder deren Stimmigkeit nicht angezweifelt wurde. Als es noch hieß, es war einmal Märchenstunden. Die letzte Familienfeier mit Tante Lisa war ein Paukenschlag gewesen. Sie hatte gleich zu Beginn eine Bemerkung zu ihm gemacht, die ihm wahrscheinlich nicht weiter aufgefallen wäre, hätte sie ihn dabei nicht in den Arm gekniffen und auf sein Zurückzucken, darüber reden wir nachher noch, und sorg dafür, dass wir ungestört sind, zugeraunt. Er hatte die Redensart, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, im Gespräch benutzt, sie leichthin in einem ihm entfallenden Zusammenhang gebraucht, floskelhaft, wie man sie so einstreut in eine Unterhaltung, ohne eigentlichen Tiefgang. Und sie hatte darauf, manchmal ist es auch Blech, geantwortet. Mit einer Schärfe in der Stimme und ohne die ihr eigene heitere Ironie, mit der sie sonst gerne Bemerkungen ins Leichte zu ziehen versucht war. Die Gelegenheit hatte darin bestanden, dass alle zwischen Mittagessen und Kaffee trinken noch einen Spaziergang an der Förde machen wollten. Da hatte er sich angeboten, bei Lisa zu bleiben, die damals im Gegensatz zu ihrer Schwester schon arge Probleme mit dem Gehen hatte, und für ihre Unterhaltung zu sorgen. Ich glaube mittlerweile, dass Schweigen nicht hilft, hatte Lisa ohne lange Einleitung begonnen. Dann hatte sie ihn aufs Strengste zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er hatte ernsthaft zusagen müssen, dass das, was sie ihm jetzt anvertrauen werde, unter ihnen bleibe. Er erinnerte sich noch genau daran, dass er dieses durchaus belustigt als Widerspruch empfunden hatte. Aber dann war sie mit der Sensation herausgerückt, die sein Leben verändert hatte, vielleicht nicht sein Leben, aber seine Sicht auf dieses. Mutter sei bereits einmal verheiratet gewesen. Er hatte sie sicherlich zuerst völlig ungläubig angeschaut, denn auch wenn Lisa nicht dazu geneigt hatte, sich Geschichten auszudenken, im Gegenteil, sie war so etwas wie das Gedächtnis der Familie gewesen, detailreich und datenfest, so war ihm diese Information doch derart unvermittelt und abenteuerlich vorgekommen, dass er, daran erinnert er sich sehr präzise, aufgelacht hatte, wie bei einer verspätet zündenden Pointe. Er dürfe ihr das schon glauben. Sie habe das ihm schon lange einmal erzählen wollen, aber nie die Gelegenheit gefunden, und bald wäre es nun vielleicht zu spät. Ja, verheiratet, nur kurz zwar, aber immerhin, mit einem Marineoffizier aus dem Mitteldeutschen. Woher wusste sie zunächst nicht mehr zu sagen, doch dann war ihr Bochum, die Stahlstadt, plötzlich wieder eingefallen. Jedenfalls hätten die beiden im April 43 geheiratet, so viel war sicher, auf einem Fronturlaub. Heinrich habe er geheißen, Heinrich Schöneich. Sie, Lisa, habe ihn drei, höchstens viermal gesehen und nicht gemocht. Aber was heiße das schon? Er sei noch 43, als sein Schiff in Wilhelmshaven wieder flott gemacht werden sollte, mit Heimaturlaub nach Kiel gefahren und beim Hinaustreten aus dem Hauptbahnhof durch eine Fliegerbombe ums Leben gekommen. Ja, natürlich hätten sie geheiratet, weil ein Kind unterwegs gewesen sei. Mutter habe zwei Wochen später und immer noch in Unkenntnis des Todes ihres Mannes in einer Bombennacht im Bunker eine Frühgeburt erlitten und das Kind verloren. Warum war seine erste Reaktion die gewesen, Lisa stammelig, ja stotternd, zu fragen, ob sie dabei, also ob sie ja, was sie da bloß getan habe, und unvorstellbar, immer wieder unvorstellbar, und dann, ob es ein Junge oder ein Mädchen, ja, und nicht die Frage zu stellen, sich nicht die Frage zu stellen, was das für Mutter bedeutet hatte? Weil ihm das in diesem Moment schon klar gewesen war, oder wenn auch nicht gedanklich klar, so doch gefühlt? Lisa hatte ihre direkte Anwesenheit verneint, aber vorher und nachher natürlich hatte sie schnell nachgeschoben und nach einer kleinen Pause in sein nun ungläubiges, ja sprachloses Staunen hinein, hatte sie mit ihren damals schon über 87 Jahren fast mädchenhaft verschämt gestanden, dass sie sich im Luftschutzkeller des Elternhauses mit ihrer damaligen Liebe getroffen habe. Du bist der Erste, der das erfährt, hatte sie gesagt. Und dann, lakonisch den Satz, ging aber schnell auseinander, gerade noch rechtzeitig, bevor unser Haus den Volltreffer bekam. Diese Sicht passte zu ihr und hatte authentisch gewirkt, im Nachhinein so gewirkt. Denn damals im Restaurant Seeburg, im sogenannten Kaiserzimmer mit Blick auf den Hafen, damals war sein Denken wie blockiert gewesen und seine Gefühle ein schwankender, haltlos machender Untergrund. Und in diese chaotische Gefühlslage hinein, von der das sommerlich-sonntägliche mit flanierenden Spaziergängern, kreuzenden Segelschiffen und einem mit Ausflugsgästen vollbesetzten Förderdampfer friedlich vor ihnen liegende Hafenszenario so kontrastreich abstach, hatte Lisa noch die Information hinzugefügt, dass der Leichnam von Heinrich Schöneich von Kiel nach Bochum überfahrt worden sei, weil seine Familie das so gewollt habe, und dass der Friedhof dann, weil, wie sie es begründet hatte, Bochum als Industriestandort ja auch starken Luftangriffen ausgesetzt war, wohl aus Versehen getroffen worden sei von einer wahrscheinlich das Ziel verfehlt habenden Bombe, wahrscheinlich, und er so nochmals nun um den Frieden gebracht worden sei. Gab es ein Grab des Kindes? Er hat es nicht erfragt. Immer war Lisa die Person gewesen, die Auskunft geben konnte über das ihm verschlossene Frühjahr, das Mutter ausgeblendet hatte, weil es vorbei war. Rückblicke gestattete sie sich nicht. Was haben wir nicht alles gemacht? Das schon, mit Verwunderung über die Zeiten und Umstände, die überwundenen gesellschaftlichen Einschränkungen, aber nichts eigentliches, biografisches, Betroffenes. Alles im Dunkel der Zeit versteckt oder versunken, wie bald dieses Leben, das nur noch an der Oberfläche der Gegenwart zuckte. Er stand auf, ging in die Küche, lauschte im Flur nach ihren Atemzügen, die deutlich vernehmbar waren, stellte sein leeres Weinglas auf die Spüle. Oder sollte er noch eins? Ja, warum eigentlich nicht? Vor ein paar Tagen hatte er ein paar Flaschen eingekauft, da Mutter nichts dergleichen in Vorrat hielt. Alkohol war nicht ihr Problem gewesen, und auch nicht das von Vater. Hier, ein Sizilianer, Nero d'Avola. Ja, gut. Sizilien. Ja, Sizilien. Ihre Reise nach Taormina, damals, vor... Es war 1981 gewesen, vor nunmehr 30 Jahren. Es hatte einiges gekostet, Mutter zu überreden, einmal zu verreisen, einmal das Geschäft, das sie damals noch gehabt hatten, hinter sich zu lassen, einmal raus. Vater hatte ihn unterstützt, nicht uneigennützig, aber das hatte er natürlich nicht gewusst. Es war Mutters einzige Auslandsreise gewesen. Er ging zurück in das Wohnzimmer und sie hing noch da, die Fotografie, die sie beide im antiken Theater von Taormina zeigte. Selbst in der neuen Wohnung hatte Mutter sie aufgehängt, was so nicht stimmte, denn nachdem sie das Geschäft nach Vaters Tod stillschweigend, gleichsam ohne Kommentar, abgewickelt und den ehemaligen Lebensmittelladen in Wohnungen hatten umwandeln lassen, von denen sie die kleinste bezog, hatte er selbst diese Erinnerung an der neu bestimmten Familienfotowand, die in ihrer Anlage weniger auf Mutters Initiative und Bedürfnis, denn auf die jährlichen Geschenke zu Anlässen wie Geburtstag und Weihnachten zurückging, wieder aufgehängt. Die Fotografie schon verblasst, ihrer beider Gesichtszüge nicht sehr gut erkennbar, da der Fotograf, wahrscheinlich ein hilfreich sich anbietender Tourist oder jemand, den er angesprochen hatte, daran war keine Erinnerung mehr, sie beide in das Panorama hatte einpassen wollen, vielleicht gedacht hatte, dass Mutter und Sohn mehr ein Andenken an die sagenhafte Stätte als ihrer selbst mit nach Hause nehmen wollten. Ja, es war zu sehen, wo sie beide gestanden hatten, in dieser einmaligen Kulisse vor diesem fantastischen Panorama, aus sichelförmig geschwungenem Meergolf und dem über allem thronenden Ätna. Und auch wenn der Fotograf den Bildausschnitt durch die Nutzung des Weitwinkels am Zoomobjektiv aufgezogen hatte und sie selbst dadurch verkleinert zurücktraten, musste auch ein unbeteiligter Beobachter aus diesem Schnappschuss etwas von der Kompliziertheit ihres Verhältnisses herauslesen können. Links R, der R mit einem sich diffus vermittelnden Gesichtsausdruck des Bewusstseins der Besonderheit der Situation in die Kamera blickte, als gelte es von diesem Moment tatsächlich etwas aufzubewahren, und mit einer Geste, die selbst in diesem fotografisch festgehaltenen Moment ihre Flüchtigkeit und Hilflosigkeit offenbarte, ihr seine Hand bot, während sie, Mutter, mit einer an ihrer Körperhaltung ablesbaren Verweigerung, wie weggewunden, als wolle sie aus dem Foto flüchten, über den Bildrand hinaus zu Boden schaute. Konnte jemand außer ihm das tatsächlich so sehen? Mutter und Sohn, berührungslos nebeneinander und doch aufeinander bezogen? Der Raum zwischen ihnen halb gefüllt von Ruinen, halb vom blauen Wasser des Golfes. Und doch war da eine Affinität ablesbar, die sie beide verband, für ihn geradezu greifbar, ihrer beider Bewusstsein um die Vergeblichkeit ihres Tuns. Sizilien, das war auch Marie gewesen. Dort Rische Weite hatte sie gesessen, in dem wunderbar schlicht gehaltenen Speiseraum des kleinen Hotels, das das Reisebüro nach seinen Wünschen und Preisvorstellungen gebucht hatte, stets in seinem Blick, den er an der Mutter vorbeigeschmuggelt hatte, ein Blick, den er versucht hatte, in seinem ständigen Abschweifen vor ihr zu verbergen und auch vor ihr, Marie, denn auch sie saß ihm gewissermaßen gegenüber und es war ihm nicht gelungen, wie auch, so angezogen von ihr, wie er es noch nie von einer Frau gewesen war. Einmal auf Sizilien angelangt, nach ihrem ersten Flug, war ihm Mutter ganz zufrieden erschienen. Jetzt, wo man nun einmal da sei, wolle man auch sehen, was es zu sehen gäbe, und sie hatte sich von ihm führen lassen, auch in das berühmte antike Theater von Taormina, diesen römischen Bau, der ihm sofort die griechischen Tragödien vor Augen geführt hatte, die er in der Schule so geliebt hatte und von dem der Reiseführer Auskunft gab, dass er tatsächlich auf einem griechischen Vorgängerbau zurückgehe. Sie hatten sich die Stufen des Halbrunds hinaufbegeben, die bekannte Abbildung jetzt real vor ihnen. Er hatte sich gesetzt, sie hatte erst gezögert, dann sich auch gesetzt, der Wirkung des vor ihnen liegenden Bildes klassischen Altertums ausgesetzt, und da war er gekommen, ihr Ausspruch, ihr Lebenskredo, wieder einmal, dass nichts bleiben würde und unausgesprochen, dass es deshalb nicht lohne. Aber doch im Gegenteil hatte er eingewandt, diese imponante Ruine Zeugnis ablege von, aber doch genau vom Vergehen, vom Untergang, vom Ruin, hatte sie ihm das Wort abgeschnitten. Und ihr Schweigen hatte sie wohl beide gefüllt mit diesem Blick über den Bühnenrand hinaus auf dieses grandiose Panorama, auf das dahinterliegende Meer, den Schwung der Küstenlinie, den gerade einmal schweigenden Ätna, und das Theater, das, so hatte er dann vorgelesen, von den Römern für ihr Kunstverständnis genutzt wurde. Statt der Darbietung griechischer Tragödienspiels, Seeschlachten, Gladiatoren und Tierkämpfe. Und dann musste auch das Foto gemacht worden sein. Marie. Er hatte sie angesprochen, als er... Mutter hatte ein wenig geruht, mittags von der Porta Messina Richtung Porta Catania gegangen war und sie plötzlich vor ihm gestanden hatte, genau am berühmten Uhrenturm. Sie hatten beide aufs Meer geschaut, waren dann zum Giardino Pubblico hinabgestiegen, hatten sich auf eine Bank gesetzt und es war ganz leicht und schön gewesen. Wieder in Deutschland hatte er nach kurzer Zeit erneut 3 Tage Urlaub genommen, war zu ihr gefahren, das Wochenende inbegriffen, also für 5 Tage, hatte Mutter erzählt, Es wäre eine Dienstreise. Man wolle die Verwaltungskonzepte anderer Kommunen kennenlernen. Da gäbe es einen Austausch. Und er wäre ausgewählt worden. Und wenn er schon mal da wäre, dann wolle er das sich anschließende Wochenende auch nutzen. Es war nie klar geworden, ob Mutter ihm das abgenommen hatte oder ob sein Schwindel auf irgendwie andere Weise aufgeflogen war. Nur mit Marie war es nach diesem anfänglich so wunderbaren Wiedersehen nichts geworden und danach nie wieder so mit einer anderen. Und nun saß er hier in ihrem Wohnzimmer und Mutter lag nebenan und da, wo jetzt ihr Bett stand, in dem sie wohl sterben würde, hatte früher, berücksichtigte man den ursprünglichen Schnitt des Raumes, die Kasse gestanden, wo die Tageseinnahmen bilanziert wurden. Er stand auf, sah sich noch einmal die Familienfotos an der Wand über dem Beistelltisch an, die Aufnahmen von Menschen zeigten, die so nicht mehr existierten und das nicht, weil sie gestorben waren. Ein paar Schnappschüsse von ihm und Klaus, die, ja, wer auch immer gemacht hatte. Mutter hatte nicht fotografiert und hatte Vater überhaupt ein Apparat gesessen? Von ihm, Vater, gab es lediglich eine Aufnahme, die ihn mit Hut und Mantel zeigte, gut lokalisierbar, durch das Schild des Fähranlegers Bellevue, mit Blick auf die in die Kieler Bucht auslaufende Förde, die auf dem Bild zugefroren war. Er lachte in die Kamera, hatte die Arme gehoben, als wolle er sagen, dolle Sache das. Einer der noch im Ohr klingenden Aussprüche dieses begeisterungsfähigen, immer mit großen Plänen angefüllten Mannes. Doch war er für ihn seltsam unpräsent geblieben, was nicht nur daran gelegen haben dürfte, dass sein Lebensmittelgeschäft die meiste Zeit des Tages aufgezehrt hatte. Ein Foto zeigte die beiden Schwestern, Mutter und Lisa und auch Klaus, der am Rand des Bildes auf einem Tretroller zu sehen war. Und auch dieses war am Ufer der Kieler Förde entstanden. Lisa lachte und schwenkte einen Sommerhut. Mutter stand daneben und schaute weg. Nicht zu ihrer Schwester, nicht zu ihrem Sohn, nicht in die Kamera. Wenn Klaus auf dem Foto etwa 5 Jahre alt war, dann war Mutter hier 40 und die Aufnahme etwa um 1959 entstanden. Mehrere Fotografien der drei Enkel, Karin, Christina, Sebastian. Keine Jugendfotos von Mutter oder ihrer Schwester. Von Lisa hatte er auch erfahren, dass einer ihrer gemeinsamen Jugendfreunde im KZ Buchenwald umgekommen war. Mehr hatte sie nicht sagen können oder es nicht wollen. Seine Mutter war damals sehr begeistert für diese Nazis, hatte sie an anderer Stelle einmal geäußert. Selbst zu fragen hatte er sich nie getraut. Bald würde es zu spät sein. Was wusste er, außer die nackten Daten? Geburt 1919, 1943 erste Heirat und Tod des Gatten und des Kindes. Dann erneut Heirat mit Vater, 1948. Er selbst geboren, 1949. Da hatte er länger gehalten als die zeitgleich gegründeten beiden deutschen Staaten. 1954 dann Klaus. Er stand auf, sein leeres Glas in der Hand, das über dem Sofa hängende Gemälde in den Blick nimmt. Albrecht Dürer, aber eben nicht der berühmte Hase oder die betenden Hände. Mutter war nicht eigentlich bilderfeindlich. Ihr Leugnen des Bildes war die Abkehr vom Bild als Träger individueller Erinnerung. Sie wollte nicht erinnert werden. Nicht konkret und auch nicht abstrakt. So waren die Wände ihrer Wohnung immer weitgehend leer geblieben. Es gab auch kein Bild von Klaus, nicht einmal eine Kinderzeichnung. Dabei war Vater sehr stolz auf seinen Sohn gewesen, auf seine zeichnerische, künstlerische Begabung, auch über den Bruch der beiden hinaus. Klaus hatte nicht, wie er, Mutters Setzung, der Junge wird kein Einzelhändler bedurft. Klaus hatte von sich aus gegen den Beruf des Vaters opponiert. Kapitalistische Kaufmannsseele und Verwertungsfaschismus hatte er ihm an den Kopf geworfen. Dass das Geschäft nur überlebt hatte, weil Vater sich an der großen Handelskette untergeordnet hatte, die nun Strategie und Preise diktierte, zählte für ihn nicht, sondern wurde nur als weiterer Beweis seiner Theorie angeführt. Konsequent gegen die vorherrschende Ausrichtung des Kunstmarkts hatte er doch mit seinen Bildern überregionalen Erfolg erzielen können, hatte wohl auch einige Sammler, die sich um seine Bilder bemühten, darunter ein führendes Mitglied eines bedeutenden städtischen Kunstvereins und andere mit Einfluss, die ihre Bilder Museen schenkten, sodass ein Klaus Hinrichsen plötzlich, wenn auch etwas abseitig, zum musealen Kanon gehörte. Auf diese Weise geadelt, ließen sich Folgeaufträge akquirieren. Dass das auch eine Strategie der Geldvermehrung war, hätte Vater nie als Argument gegen seinen Sohn benutzt. Ohne sich auf die Seite seiner Mutter zu stellen, hatte Klaus sich an ihrer Vermeinung und Verneinung der Erinnerung abgearbeitet. Ganz autodidakt, mit altmeisterlicher Technik, in der Wiedergabe des Realen ein perfekter Illusionist, war sein Thema die vielfältige Variation leerer, blinder Spiegel, in denen sich nichts im Bild spiegelte, während gleichzeitig einem Bild sichtbarer Schatten auf die Anwesenheit einer Person, eines Tieres oder Gegenstandes verwies. Mutter hatte sich zu seinen Bildern im Familienkreis nicht geäußert, aber alle wussten, dass sie Bildern nichts abgewinnen konnte, so schien es zumindest. Vater hatte sich ihr gegenüber nicht durchsetzen können, er hatte gern ein Bild seines Sohnes im Wohnzimmer aufgehängt, und so war eines von Klaus blinden Spiegelbildern im Lebensmittelgeschäft gelandet, an der Wand hinter der Kasse. Einmal aber hatte er von einem Lieferanten eine hochwertige Reproduktion von Dürers apokalyptischen Reitern bekommen. Die hatte Mutter gelten lassen und auch in der neuen Wohnung über dem Sofa aufgehängt. Der Kauf des Hauses, von dessen Einnahmen sie jetzt lebte, war neben ihrer Entscheidung, Kinder zu bekommen, Mutters einzige auf Perspektive angelegte Handlung gewesen. Denn als das Mehrfamilienhaus, in dem sich das Ladengeschäft befand, zum Verkauf angestanden hatte, eine Erbengemeinschaft hatte sich nach langem Streit darauf einigen können, war es Mutter gewesen, die sofort die Gelegenheit ergriffen und die Kaufverhandlungen geführt hatte. Eigentlich eine Entscheidung ganz gegen ihre sonstige, sich Zukunft und Gestaltung versagende Einstellung. Vielleicht ein Reflex aus ihrer Kindheit herrührend, verankert von ihrem Vater, dem kleinen Postbeamten. Was immer sehr speziell gewesen war, war ihr Verhältnis zu Ärzten, wenn sie es selber betraf, und er selbst hatte sich da, wahrscheinlich hätte er sagen müssen, auch da ganz nach Mutter entwickelt. Hatte er in seinem Denken deshalb bisher den letzten Besuch des Arztes ausgeklammert oder zumindest die Auseinandersetzung mit diesem Besuch aufgeschoben? Ihr Hausarzt Dr. Tiedemann rangierte für Mutter immer noch als der Nachfolger von Herrn Dr. Mertens und dieses seit praktisch 30 Jahren. Dr. Mertens hatte sie stets mit Herr Dr. Mertens angesprochen und selbst wenn sie von ihm sprach, gebrauchte sie die volle Namensbezeichnung und hatte lange Schwierigkeiten gehabt, sich an den neuen, wie sie sagte, zu gewöhnen. Gewöhnlich entfernte er sich, war nicht dabei, wenn der Arzt Mutter besuchte, ganz undenkbar, gar wenn er sie untersuchte. In den letzten Tagen, seit Dr. Tiedemann täglich mehrmals vorbeischaute, verfolgte er durch die offene Tür, die, das hatte er eher zufällig mitbekommen, auf ihren Wunsch hin geöffnet blieb, ihre Unterhaltung und wurde zum Zeugen und vielleicht auch Adressaten dieser Gespräche. Mutter und er fanden auch in den letzten Tagen, in denen sich ihr Zustand durch die Krankheit dramatisch verschlechterte, es absehbar war, dass sie nur noch wenige Zeit miteinander haben würden, nicht zueinander. Natürlich war er als derjenige der Brüder, der am Ort lebte, da, kümmerte sich um die anfallenden Verrichtungen des Täglichen. Aber zu einem tiefer gehenden Gespräch, zu einer Verständigung gar, kam es zwischen ihnen nicht. Als der Arzt gegen 23 Uhr noch einmal vorbeigeschaut hatte, war natürlich er es gewesen, der ihm die Tür geöffnet hatte. Sie hatten sich stumm die Hand gegeben. Er war vorausgegangen bis an die Tür des Schlafzimmers, hatte »Mutter, Herr Dr. Tiedemann ist da« gesagt, so wie die Tage zuvor, hatte den Arzt auf ihr räusperndes, sich zunehmendes »Ja« vorbei und hineingelassen und war diskret oder eben feige nach nebenan in das Wohnzimmer gegangen, wo er an der offenen Tür stehen geblieben war, den Atem anhaltend und lauschend, wie ein Schuljunge, so kam es ihm vor, der verbotenerweise Gespräche Erwachsener belauschte, Dinge, die nicht für ihn bestimmt waren, und das in seinem Alter von 62. »Guten Tag, Frau Hinrichsen. Na, wie geht es Ihnen?« »Das sollten Sie wissen, Doktor, das ist Ihr Geschäft oder etwa nicht?« »Und den guten Tag, den sehe ich hier nicht.« »Es freut mich, Frau Hinrichsen, dass Sie dieses Spiel noch nie aufgegeben haben.« Er hatte gelacht und es hatte herzlich und anteilnehmend geklungen. »Tue ich das?« Das hatte sie in einem Ton voll ehrlicher Überraschung gesagt, ganz ohne die Schärfe, die sie in solche Fragen hineinlegen konnte und die ihn immer hatte verstummen lassen. »Nun etwa nicht?« »Spiel, das Leben als Spiel, dazu habe ich mich nie hinreißen lassen.« »Nein«, sagte er, und das hatte nun sehr ernsthaft und doch empathisch gewirkt, warmherzig geradezu, »das habe ich gar nicht gemeint. Meine Bemerkung war auf unser Begrüßungsritual bezogen, darauf, dass Sie seit Jahren, wenn wir uns sehen, das Visier hinunterklappen und in einen, wie ich immer gehofft habe, spielerischen Schlagabtausch gehen.« Sie schien einen Moment nachgedacht zu haben, bevor sie geantwortet hatte. »Vielleicht haben Sie recht. Und vielleicht, weil Ihr Stand potenziell der Überbringer schlechter Nachrichten ist, vor denen man sich schützen will. Vorausgesetzt, man denkt so wie ich, aber das haben wir ja nun hinter uns. Darf ich, Frau Hinrichsen?« »Ja, machen Sie was gegen diese verdammten Schmerzen. Die Diagnose kennen wir beide, es geht zu Ende.« Er hatte gehört, wie der Arztkoffer geöffnet wurde, hatte den Arzt hantieren hören, wahrscheinlich das Stethoskop und die Manschette zum Abbinden des Armes herausholen, hatte das Schweigen gehört und geglaubt, das leise Knacken, das entstand, wenn einer Glasampulle der Kopf gebrochen wurde, gehört zu haben und dann eine Weile nichts und dann wie Gerätschaften wieder weggeräumt wurden und Mutter sich im Bett neu zu positionieren schien. »Wissen Sie«, hat er Mutter sagen hören, »vor dem Tod habe ich keine Angst. Der Philosoph hat mir zugesagt, von dem Stand, da wo ich bin, ist der Tod nicht und da wo der Tod ist, werde ich nicht sein. Und in diesem kleinen philosophischen Zwischenraum, da hat auch der Arzt seinen Sinn, oder, Frau Hinrichsen?« Es hatte so geklungen, als hätte er bei diesen Worten freundlich geschmunzelt. »Ihr Geschäft, Dr. Tiedemann, findet das Sterben auch nicht. Es ist also letztendlich sinnlos.« »Ich gebe Ihnen recht, Frau Hinrichsen. Die Sinnfrage ist prekär. Sinn finden wir doch wohl nur in uns selbst oder in Gott, wenn Sie so wollen. Den alten Mann lassen Sie mal, wo immer er auch ist. Vielleicht sehe ich ihn demnächst auch, würde ich mich glatt freuen. Sie möchten mit ihm abrechnen?« »Sie meinen, wer so alt wird wie ich, hat keinen Grund, sich zu beklagen, sollte gefälligst dankbar sein?« »Sollten Sie nicht? Viele wünschen sich ein langes Leben ohne große Gebrechen.« »Ja, da hatte ich Glück oder gute Gene. Auch eingedenk meines Geburtsjahres 1919 und all dem, was dann kam. Wissen Sie, meine Enkelin hat mir zum letzten Geburtstag auf eine Karte geschrieben, etwa sinngemäß, man solle das Leben nicht nach der Summe der Atemzüge beurteilen, sondern nach der Summe der Erlebnisse, die einem den Atem genommen haben. Und das meint so ein Kind heutzutage natürlich ganz optimistisch, positiv, vor Glück also. Sie ist eine ganz liebe Person. Ich glaube nicht, dass ihr klar ist, was das für eine 92-Jährige bedeutet oder bedeuten kann. Und ich sehe es mehr als etwas, dass sie sich für ihr eigenes Leben vornehmen möchte. Das ist ihr gutes Recht. In der nachfolgenden Stille hat er einen Heizkörperknacken gehört, hat registriert, wie er überlegt hatte, dass diese Karte von Christina geschrieben worden sein müsste und dass da Gedanken in Gang gesetzt waren, die darum zu kreisen begannen, was wohl dieser Satz für ihn bedeuten könnte. Fragen Sie sich, was das ist, ein gelungenes Leben? Nein, das nicht. Damit hätte ich früher anfangen müssen. So habe ich nicht gelebt. Sie haben sich nie Rechenschaft abgelegt, sich nie gefragt, was habe ich gut gemacht und was ist mir gelungen? Was könnte ich besser machen, so bezogen auf den Tag als Jahresbilanz? Sie hatten geschwiegen, ein für ihn atemloses Schweigen, ein Schweigen, das ihm nahezu unerträglich wurde, weil die Antwort sein Leben bestimmt hatte, wohl auch, weil er in diesen wenigen Minuten mehr über Mutter erfahren hatte als all den Jahren zuvor. Ich habe nicht zurückgeschaut. Meine Söhne haben darunter gelitten, das weiß ich, auch mein Mann, aber dieses Wissen hat mir nicht geholfen. Es hat es nur schlimmer gemacht. Ich hatte auch gedacht, mein Mann könnte mich mit seinen Träumen vom eigenen Geschäft anstecken, was und wie wir es machen könnten, wie es einmal aussehen würde, mich mitreißen in dieses Zukunftsdenken. Ich will nicht mit dem Erklären anfangen. Da gibt es nichts zu erklären, denn das habe ich wohl begriffen. Man kann verschieden auf Situationen, auf das Leben reagieren. Ich aber nicht. Nein, ich nicht. Und so ist es dann, wie es ist. Dann war da wieder diese Stille gewesen, in die er ausgeatmet und in diese Leere in ihm, in deren Abgrund er hilflos geblickt hatte. Es gibt nur die Gegenwart, Herr Doktor. Vergangenheit und Zukunft sind nicht, sie werden in unserem Bewusstsein gebildet. Das eine als Gegenwart des Vergangenen, daran wollte ich nicht mehr erinnert werden, das andere als Gegenwart des Zukünftigen, das wollte ich mir nicht ausmalen. Bekenntnisse einer alten Frau, lassen wir das. Führen Sie oft solche Gespräche, Herr Doktor? Ich nehme es an. Sie gehören noch zu denen, die sich um ihre Patienten kümmern, aber Sie werden auch nicht mehr lange nachhaben. Entschuldigen Sie, ich meinte, Sie werden bald in Ruhestand gehen. Sie haben recht, im nächsten Monat ist es soweit. Gut, dass ich mich dann an keinen neuen Arzt mehr gewöhnen muss. Sie hatte leise gelacht. Schon komisch. Zu überleben hat noch niemand geschafft. Das Leben führt zum Tode. Wenn er nicht von außen kommt, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Dann nistet er in einem von Geburt an und zerfrisst den Körper oder stellt ihn einfach ab. Ja, über die Rolle des Arztes habe ich lange nachgedacht. Heilen oder zumindest lindern, das war es, was ich wollte. Möglichst gut. Ich habe mich oft befragt. Der Name Tiedemann, Frau Hinrichsen, der Name kann für jemanden gelten, der auf die Tide aufpasst, für Hochwassersturz stehen oder für das Beobachten des allgemeinen Auf und Ab des Meeres als Warner. Aber letztendlich ist man ihm ausgeliefert. Merken Sie schon etwas? Das Mittel müsste rasch wirken. Ihre Religion der Tröstung kann ich jetzt annehmen, Doktor. Gut so. Ich komme wieder, Frau Hinrichsen, wenn Sie mich brauchen, auch für morgen früh. Ihr Sohn kann mich anrufen und ich bitte Sie, das auch anzunehmen. Versprochen? Ich soll noch einmal ein Versprechen eingehen? Ihr Ton war aufbegehrend und heftig, geradezu kraftvoll hatte sie ihm das entgegengeschleudert. Haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet? Ein Versprechen? Und was es mit einem macht, wenn man das nicht halten kann? Sie hatten geschwiegen und auch Dr. Tiedemann hatte nichts gesagt. Vielleicht hatte auch er überlegt, nicht nur, was hierauf erwiderbar war oder hatte gedacht, wie er selbst auf seinem ihm immer unwürdigen erscheinenden Horchposten an eigene, nicht gehaltene Versprechen? Sie möchten darüber sprechen? Ich glaube, Sie hatten vorhin bereits davon angefangen, als Sie davon sprachen, nicht zurückgeschaut zu haben. Die Pause, die nun eingetreten war, war ihm unendlich lang erschienen. Atemlos, den Atem anhaltend, hatte er gelauscht und sein Blutrauschen gehört. Und dann, als er wieder hatte Luft holen müssen und diese in seine Lungen geschossen war und sich sein Herzschlag beschleunigt hatte, da hatte Mutter immer noch geschwiegen. Ich habe mein ganzes Leben nicht darüber gesprochen, warum sollte ich es jetzt tun? Wieder hatten beide geschwiegen. Sie würden wahrscheinlich sagen, den Sinn darin, den müsse ich schon selber sehen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Sie scheinen oft recht zu haben, Dr. Tiedemann. Wie ist das, wenn man immer recht hat? Sagen Sie nichts. Ja, ich habe einmal jemanden, der mein Mann war, versprochen, auf unser Kind aufzupassen, und ich habe es nicht einlösen können. Und er auch nicht. Sie hatten wieder geschwiegen. Er hatte am Rascheln des Bettzeugs gehört, am Knarren des alten Bettes, dass sie ihre Position veränderte, sich vielleicht im Bett aufrichtete, zurechtgesetzt hatte. Darüber bin ich nie hinweggekommen, nie, nie. Die Umstände, sie könnten sie einwenden oder dass damals andere ganz anders, ja, ich kenne alle Argumente zur Genüge, aber was zählen die anderen, wenn man selbst... Diesen Satz hatte sie nicht vollendet und nach wiederum einer Weile hatte sie einverstanden, ich verspreche es Ihnen, gesagt. Er hatte gehört, dass der Arzt aufgestanden war, hatte ein Schloss zu schnappen hören, das wohl vom Arztkoffer herrührte, und dass Dr. Tiedemann den Stuhl, der neben ihrem Bett stand, verrückt und sich wohl bereits zur Tür gewendet hatte, als Mutter den für sie bemerkenswerten Satz hinzusetzte: Warten Sie, ich möchte... Vielen Dank, Herr Dr. Tiedemann. Ich danke Ihnen, Frau Hinrichsen. Nein, warten Sie, wir sind noch nicht fertig. Ich weiß, dass Sie Erstausgaben deutscher Literatur sammeln, 20. Jahrhundert, wenn ich recht informiert bin. Und ich bitte Sie, nehmen Sie diese 4 Bände, Sie werden den Autor kennen. Das heißt, was bleibt, stiften die Dichter. Nun, Sie sind auch nicht geblieben. Und auch die hier beschriebene deutsche Geschichte ist Geschichte. Sie gehört meinem Mann, machen Sie es gut. Dann hatte sie kraftvoll, wie er es ihr nicht mehr zugetraut hatte, gerufen: Helmut! Geleite Dr. Tiedemann bitte zur Tür. Sie war immer auf das Jetzt ausgerichtet gewesen, hatte resolut die täglichen Abläufe im Laden optimiert, die Buchführung übernommen, sich immer den Dingen gewidmet, die schon da waren oder, wie sie es wohl ausgedrückt hätte, die nun einmal da sind und gemacht werden müssen. Davor hatte sie sich nie verschlossen. Dagegen waren Vaters Bestrebungen der verkaufsoptimierenden Darbietung der Waren, der psychologischen Kundenführung, des Kaufanreizes durch das Sortiment oder Werbung etwas gewesen, das sie nie verstanden hatte. Auch dem fantasierenden Planen ihres Mannes nach Vergrößerung, Verschönerung, nach Zeitgeist und Entwicklung hatte sie sich stets widersetzt. Sie selbst hatte nur das gekauft, was nötig war und dieses am praktischen Gebrauch orientiert und diese Haltung ganz selbstverständlich auf andere übertragen. Das genügt oder das tut nicht nötig oder vernichtender alles eitler Tand und Tinnef. War er, Mutter, folgend oder doch zumindest dieser ihrer Ausrichtung nach der Schule zur Stadtverwaltung gegangen? Und hatte dort eine Ausbildung begonnen? Verwalten, was da ist? War es Zufall gewesen, dass er bei der Abfallbeseitigung gelandet war? Müll war nun einmal da und musste entsorgt werden. Eine Verwaltungslaufbahn, gestartet ohne Ambition, eine Karriere, wenn man davon überhaupt sprechen konnte. denn er hatte sich nie um einen Posten bemüht, war eher zufällig in eine leitende Position vorgerückt, die nur zustande kam, weil keiner mit Ellbogen da war, der seine Sachkompetenz, die auch für ihn außer Frage stand, durch Hemdsärmeligkeit kaltgestellt hätte. Und dann war Müll und Recycling plötzlich zu einem gestalterischen Thema geworden. Das Telefonat mit Klaus, das er nach dem belauschten Besuch des Arztes geführt hatte, von sich aus als der Ältere schien ihm das angemessen und seine Pflicht war wie immer gewesen. Sie hatten sich nichts zu sagen gewusst und so hatte er nur kurz die Lage geschildert und die Fragen seines Bruders, die sich auf den Zustand der Mutter bezogen, beantwortet. »Es geht zu Ende?« hatte Klaus gefragt. Und er hatte das als sehr wahrscheinlich bestätigt und sie hatten eine längere Zeit geschwiegen. Ihm war während dieses Schweigens, das nur durch ein ab und an auftauchendes Knacken in der Leitung unterbrochen wurde, kein Gedanke im Kopf aufgetaucht und erst als Klaus sich am anderen Ende der Leitung geräuspert hatte, war ihm die Frage eingefallen, ob er Mutter noch einmal sprechen wolle, was dieser verneint hatte. Und erst eine ganze Weile, nachdem er aufgelegt hatte, war ihm die Idee gekommen, von dem Gespräch mit Lisa und der belauschten Unterhaltung zwischen Mutter und dem Arzt zu erzählen, aber er hätte nicht sagen können, wozu das gut sein sollte. Dann hatte Mutter ihn gerufen und mit einem Lächeln gesagt, er solle Herrn Dr. Tiedemann anrufen, sie wolle ihr Versprechen halten. Tiedemann hatte der Arzt mit müder Stimme, aber schon nach dem dritten Klingelton sich gemeldet. »Entschuldigen Sie die Störung, Dr. Helmut Hinrichsen hier. Mutter möchte ihr Versprechen einlösen«, hatte er, wie aufgetragen, übermittelt. »Gut, ich komme. Danke, Doktor. Ich bin gleich bei Ihnen.« Als der Arzt eintraf, war Mutter bereits gestorben.